Ja, einen schönen guten Abend. Ich beginne jetzt, ohne Mikrofon. Ich glaube, das brauchen wir bei der Zuhörerzahl hier nicht. Sie kommen heute zur Lange Nacht der Wissenschaften. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Opielka. Ich bin hier Professor für Sozialpolitik am Fachbereich Sozialwesen. Und ich leite noch ein Institut, das Institut für Sozialökologie in Siegburg. Und in dieser Doppelfunktion spreche ich heute zu Ihnen, natürlich jetzt hier, weil wir heute Lange Nacht der Wissenschaften haben, primär natürlich immer eine Rolle als Hochschullehrer, aber das hängt eben miteinander zusammen. Man ist als Beamter ja immer im Dienst bis an sein Lebensende. Wir sind ja sozusagen immer für Sie da. Also wenn Sie keine Beamte sind, wenn Sie Beamte wären, sind wir auch für Sie da. Und das ist unsere Aufgabe. Wir versuchen es so gut wie möglich. Das Thema der heutigen Veranstaltung, eine halbe Stunde haben wir einen Vortrag. So ist es angekündigt. Wir können danach gerne noch ein paar Minuten miteinander diskutieren, wenn Sie dazu Lust haben. Sehr viel Zeit haben wir da nicht, weil dann schon die nächste Veranstaltung kommt, aber so 10 Minuten, Viertelstunde können wir durchaus noch, wenn Sie das möchten, anschließen. Ich soll, bin gebeten worden, einfach einen kleinen Einblick in unsere Forschung zu geben zum Thema. Das Thema lautet: Ist Inklusion möglich? Was eine Beeinträchtigung zur Behinderung macht und wie Teilhabe dann doch geht. Die Veranstaltung ist angekündigt mit etwas, bombastischen Worten, nämlich die Idee: Seit 10 Jahren greift die UN-Behindertenrechtskonvention auch in Deutschland. Und sie hat politisch mächtig Kraft entfaltet. In Kitas und Schulen wird Inklusion versucht. Doch überall gibt es noch Hemmnisse. Für Erwachsene mit Beeinträchtigungen gilt unterdessen das Bundesteilhabegesetz, das den rechtlichen Rahmen für Teilhabe im ganz umfassenden Sinn bieten soll. Und ich will aus dieser, sozusagen aus meiner Forschungspraxis hier im Fachbereich, aus einem Projekt berichten. Das heißt: Wie macht man Teilhabe? Inklusion durch Umbau der Angebote gemeinsam verwirklichen. Das ist ein Projekt der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Thüringen, das von der Aktion Mensch Stiftung gefördert wird. Und die Frage, die jetzt heute Abend ansteht, und deshalb sind Sie ja vielleicht auch da, weil Sie vielleicht auch ein bisschen neugierig sind: Was kann Forschung dazu beitragen, dass sich die Lage von Menschen mit Beeinträchtigungen verbessert? Sind Sondereinrichtungen wie die Werkstätten für Behinderte überhaupt noch zeitgemäß? Was wissen wir überhaupt über Behinderungen und was sollten wir wissen? Das sind sehr große Fragen. Ich habe dann gemerkt, also je näher dann der Tag des Vortrages kommt, dachte ich, vielleicht ist es doch ein bisschen zu anspruchsvoll. Und als ich dann meine Mitarbeiter fragte, ob sie nicht für mich einspringen wollen, heute Abend an dem Vortrag, sagten sie: So einen bombastischen Vortrag, den du da ausgedacht hast, können wir nicht. Also ich merke auch in der Tat, die letzten großen Fragen, die ich anspreche, die werde ich jetzt im Folgenden nur ansprechen, aber nicht lösen. Vielleicht eine Diskussion, kommt eine Lösung und eine Diskussion auf. Ich gebe Ihnen kurz einen Überblick, wie ich denn diese halbe Stunde zu gestalten gedenke. Nämlich, ich möchte zunächst einmal noch gar nicht über Beeinträchtigung sprechen, sondern über Lösung. Aber über eine Lösung auf einer hohen, sehr hohen Ebene, nämlich auf der Frage sozusagen, was eigentlich überhaupt Inklusion in Bezug auf Integration oder Internalisierung bedeutet. Ich möchte also ganz kurz die ersten paar Minuten, 5 Minuten etwa, den Rahmen ganz weit machen und über die Nachhaltigkeitsziele sprechen der Vereinten Nationen. Dann werde ich sozusagen in einem zweiten Schritt, das hat einen Grund, warum ich mit den Vereinten Nationen beginne, weil die heutige behindertenpolitische Diskussion sehr stark sich an der UN-Behindertenrechtskonvention orientiert, über die ich dann im zweiten Schritt sprechen möchte, wo nämlich nochmal genauer zu diskutieren sein wird, was ist eigentlich Inklusion? Denn da stellt sich die Frage, was ist eigentlich Behinderung? Ist Behinderung etwas, was im Behinderten liegt oder etwas, was den Behinderten behindert? Und diese Frage greift natürlich dann doch das Thema auf, was ich jetzt etwas bombastisch bezeichne. Ich muss nur leider sagen, da gibt es keine einfachen Lösungen auf dieser Ebene. Die dritte Frage wird jetzt dann, der möchte ich dann die Viertelstunde, gute Viertelstunde, 20 Minuten widmen, eigentlich einen größeren Teil, nämlich über unser konkretes Projekt. Wie macht man Teilhabe? Ein Projekt der Liga der Wohlfahrtspflege. Liga der freien Wohlfahrtspflege ist die Dachorganisation, ist ein Dachverband aller Wohlfahrtsverbände in Thüringen. Und die haben ein solches Projekt von der Aktion Mensch Stiftung gefördert erhalten. Da geht es um die Ambulantisierung der sogenannten Eingliederungshilfe, das ist die Behindertenhilfe, die bisher Behindertenhilfe, die in den meisten Bundesländern mittlerweile den größten Block im Sozialersatz ausmacht. Und diese Eingliederungshilfe wird gerade komplett umstrukturiert, dazu werde ich nachher auch ein paar Sätze sagen. Und das Interessante ist bei diesem Projekt, und darum glaube ich, passt es dann doch schon zum Thema, die Frage ist nämlich, wie ist eigentlich die Partizipation der Menschen mit Beeinträchtigungen sicherzustellen. Und dabei geht es vor allem um die Partizipation von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, die einen relevanten Teil auch in dem Bereich der Eingliederungshilfe ausmachen. So, ich steige ein mit dem ersten Thema, erste Folie, Ziele nachhaltige Entwicklung. Vielleicht haben Sie davon schon mal gehört. Die müssen eigentlich davon hören. Das sind 2005 verabschiedet worden von den Vereinten Nationen. 17 Nachhaltigkeitsziele mit 169 Unterzielen, die von allen Mitgliedstaaten, die sie ratifiziert haben, was zu denen Deutschland gehört, auch verfolgt werden müssen. Es ist ein komplexes Set aufgesetzt worden an statistischen Beobachtungen, an Verfolgung der Umsetzung der Ziele. Erste Ziel ist bereits keine Armut. Das verwundert, weil es hat es mit Nachhaltigkeit zu tun. Und in der Tat ist das Besondere an diesen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, dass sie zum ersten Mal soziale Ziele und, wenn man so will, umweltpolitische Ziele zusammendenken. Also ich kann es nur empfehlen, sich damit einmal zu beschäftigen. Es gibt eine ganze, mittlerweile auch eine sehr interessante Homepages dazu. Es gibt sehr viele gute Schulmaterialien für Schüler, auch ganz auch für Kinder. Und diese Frage, wie geht man damit um? Und da werden eben weitere Themen besprochen, die wir eben auch für unsere Geschlechterungleichheit, aber eben auch generell die Frage, wie man eben eine Gesellschaft integriert macht. Ich habe zu diesem Thema das eine oder andere dazu gemacht, auch mal mit dem Institut for Advanced Sustainability in Potsdam, dem Nachhaltigkeitsinstitut. Und wir haben also dieses Thema schon auf so einer höheren Ebene, seit längerem verfolge ich das. Konkret, warum es für unser Thema relevant ist, ist, weil nämlich hinter dem Gedanken dieser Nachhaltigkeitsfrage und der Sozialnachhaltigkeit insbesondere der Gedanke der Internalisierung steht. Internalisierung ist ein Begriff, ich habe den extra verwendet, ist vor einiger Zeit in den ersten Publikationen, weil ein anderer Kollege, der auch in Jena lehrte, an der Friedrich-Schiller-Universität, Stefan Lessenich, der ist seit 2 Jahren aber in München, hat diesen Begriff der Externalisierungsgesellschaft stark gemacht. Er sagte, das Problem des Kapitalismus ist und das Problem generell unserer modernen Industriegesellschaft, aber Kapitalismus insbesondere, ist, dass er Probleme externalisiert. Er hat ein schönes Buch geschrieben, Neben uns die Sintflut. Sehr empfehlenswert, das kann ich, sehr schön geschrieben, gut, er kann wirklich gut schreiben, Stefan Lessenich war damals auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Das Problem bei dieser Perspektive ist nicht untypisch für Soziologen, nicht untypisch für die akademische Welt, ist die, dass man sich Gedanken macht, wie das alles, warum alles schief läuft, also warum diese Gesellschaft externalisiert, was der Grund dafür ist, aber dann doch wenig Zeit verwendet, von 180 Seiten etwa eine halbe Seite, dreiviertel Seite, für die Internalisierung als fürs Gegenteil. Also wie kann man das eigentlich rückgängig machen oder wie kann man daran was tun? Und das ist eine Frage, die mich interessiert. Mich interessiert eigentlich schon immer, also die Probleme interessieren mich natürlich auch, aber Probleme machen einen schnell depressiv und melancholisch oder zynisch. Deshalb halte ich es für sinnvoll, sich auch mit den Lösungen von Problemen zu beschäftigen. Mir ist klar, dass gerade bei gesellschaftspolitischen Problemen man da aufpassen muss, dass man nicht sozusagen zu sehr in so eine Piecemeal-Policy kommt, also eine Art, man lässt sich mit irgendwelchen Rosinen und mit kleinen Brosamen besänftigen. But anyway, also die Idee, das habe ich jetzt aufgeschrieben, eine Internalisierungsgesellschaft, eine Gesellschaft, die Probleme, die sie verursacht, wo es immer geht, dort löst, wo sie verursacht werden oder zumindest diejenigen, die zu Verursachen beitragen, mit ins Boot holt. Und das ist jetzt gerade für unser Thema Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung eine wichtige Fährte aus meiner Sicht. Und ich möchte Sie sozusagen den letzten sozusagen Theorie-Element oder Gedanken dabei hier nochmal kurz in einem systematischen Schaubild oder in kleiner Mini-Systematik, da geht es um verschiedene Politiktypen, also Politik als Politikprozess, Politik als Politiksystem und Politik als Politikfeld. Da ist sozusagen die Idee, dass wir uns beschäftigen, wenn wir mit dem Thema Inklusion oder Internalisierung beschäftigen, wir in das Feld hineintreten, sozusagen der Menschenrechte, das Capability Approach, den kann ich jetzt nicht vertiefen, ein Nobelpreisträger, Amartya Sen, hat sich da seit einigen, mehr als 15 Jahren dafür stark gemacht. Also wie kann man die Leute dazu bringen, dass sie befähigt werden? Und was kann die Gesellschaft tun, dass jeder befähigt wird? Und befähigt werden heißt natürlich nicht, jeder das Gleiche machen kann. Also ich habe mir die Vorstellung, ein Profifußballer zu sein, die hatte ich überhaupt nie. Und selbst hätte ich sie gehabt, hätte ich mir sie schon früh abgeschminkt. Ich hätte keine Chance dazu. Oder ein Weltklasse-Pianist zu werden, keine Chance. Also man muss sich von manchen hybrishaften Träumen unter Umständen seiner Jugend, bei manchen dauert es länger, befreien. Also wir sind nicht zu allen fähig. Das wäre illusorisch. Aber zu dem fähig zu werden, was wir wirklich fähig sein könnten, das ist die Aufgabe, die eine moderne wohlfahrtsstaatliche Gesellschaft aus meiner Sicht möglich machen muss. Und das ist nicht nur meine Sicht, sondern hier sozusagen ein Bild der Aktion Mensch. Aktion Mensch, kennen Sie, hieß früher übrigens, das ist ganz interessant, auch um diesen Wandel des Bildes deutlich zu machen, früher hieß die Aktion Mensch Aktion Sorgenkind. Und das ist ja interessant. Also dieser Begriffswechsel war auch, dem ging auch ein ganzer Umstellungswechsel dieser Stiftung und mit verbundenen Stiftung einher. Die Aktion Mensch ist ja bekannt durch ihre Klasse, durch Fernsehlotterie, ne, und versucht ja da eben auch Innovationen auf dem Gebiet der Behindertenpolitik zu unterstützen. Aber eben Sorgenkind war eben der Blick, der natürlich offensichtlich ein paternalistischer Blick ist, ein Blick sehr stark von oben. Und wir werden sehen, und da ist sozusagen jetzt hier die Aktion Mensch, die sagt, naja, das war eben eine Vorstellung, die erste radikale Vorstellung, wir wollen diejenigen, die anders sind, gar nicht haben. Na, dagegen hat die Aktion Sorgenkind operiert. Wir werden gleich nochmal den historischen Kontext sehen. Also Exklusion, Ausschluss der anderen. Das wollen wir nicht. Da wurden dann zum Beispiel solche Elternselbsthilfeorganisationen gegründet wie die Lebenshilfe, heute einer der großen Player im Bereich der Eingliederungshilfe. Das wollen wir nicht. Und dann war die Idee Integration. Integration war eigentlich die Idee, so beschreiben Sie es hier auf der Homepage, darf man nicht vergessen, das ist dann oft mit einer sehr einfachen Sprache ausgedrückt, damit es auch Menschen verstehen, die sozusagen die Schwierigkeiten mit dem Verstehen haben. Integration ist das Bild, dass der andere, in dem Fall hier als buntes Bild markiert, dass der andere sozusagen sich möglichst anpassen soll an die Standards, an die Normative des dominanten Umfelds. Das ist die Idee von Integration. Und Inklusion, so ist die Idee, jedenfalls so stellt es die Aktion Mensch hier dar. Inklusion heißt sozusagen, jeder kann teilhaben. Das sieht natürlich, das ist sozusagen die Idee. Also es geht nicht darum, sozusagen jemanden an Standards anzupassen, sondern jemanden seinen Capability, seine Befähigung, seine Fähigkeiten entwickeln lassen und mit dieser Grundlage teilhaben zu lassen. Das ist die Idee. Und diese Idee muss man nochmal sehen, muss man vor dem historischen Hintergrund sehen. Ich habe hier aus einem Buch von zwei Aktivisten der Behindertenbewegung, einer davon ist selber schwer behindert, aber in dem Fall körperbehindert, ein Jurist, Udo Sirk, dem habe ich früher vor vielen Jahrzehnten mal einen Gesetzentwurf geschrieben, schon auch schon 34 Jahre her. Na, denn wenn man älter wird, kann man Geschichten erzählen. Und das ist schon lange her. Der war ein Aktivist gewesen, hat ein Buch geschrieben über Behinderung, Chronik eines Jahrhunderts. Und ich habe mal drei Zitate herausgenommen, so exemplarische Zitate, die doch sozusagen die für Sie, ich weiß ja nicht, ob Sie, wenn Sie jetzt zuhören, einen bereitsten Zugang zu diesem Feld haben, aber vielleicht, kann ich ein bisschen dabei helfen. Und ein programmatischer Satz der beiden lautet, versuchen gegenwärtig behinderte Menschen mit aktiver Politik einen konstruktiven Weg zu finden, der weder auf das falsche Alle sind behindert hereinfällt, noch im unehrlichen Behinderung gibt es nicht besteht. Also die deuten darauf hin, die beiden Autoren, mit diesem etwas fast schon poetischen Satz, also weder alle sind behindert, noch Behinderung gibt es nicht, deutlich zu machen, dass es natürlich eine Interaktion ist zwischen dem Menschen, der körperliche oder geistige Beeinträchtigungen hat, und einer Gesellschaft, die auf diese Beeinträchtigung in einer spezifischen Weise reagiert. Also es geht nicht darum, so zu tun, als gäbe es keine Behinderung, als wäre alles nur external, als wäre alles nur sozusagen gesellschaftlich. Das ist eine Diskussion, die haben wir auch in der Pädagogik, die haben wir in der Psychologie. Also die Frage ist ja, und die eine Antwort, natürlich alles hängt vom Einzelnen ab, jeder ist seines Glückes Schmied, und der andere sozusagen, der eher kollektivistische, tendenziell auch im, also das ist sozusagen auch ein bisschen im Links-Rechts-Spektrum, finden wir das ja auch wieder, der andere sagt, nee, alles ist Gesellschaft. Der Einzelne kann gar nichts dafür. Es ist alles Sozialisation, es ist alles Beeinträchtigung. Beeinträchtigung ist ein Prozess, ist ein Problem der Gesellschaft, nicht des Einzelnen. Und dagegen wehren Sie sagen, beide Positionen sind übertrieben. Wir müssen in die mittlere Position finden. Und das ist natürlich vor allem vor dem Hintergrund historischer Ereignisse wichtig. Ich zitiere Hier aus dem Buch, dann auf Seite 41, der Berliner Kammergerichtsrat Professor Karl Klee hielt am 19. November 1920 einen Vortrag vor der Forensisch-Medizinischen Vereinigung zur Frage der Tötung gemeinschädlicher oder wertloser. Die radikale Eliminierung beider Gruppen dürfe nicht als Todesstrafe angesehen werden, sondern als notwendig sinnvolle sozialhygienische Maßnahme. Also Binding, Hoche und viele andere Autoren. Es gab einen ganz breiten rassistischen Diskurs am Ende des 19. Jahrhunderts, im Beginn des 20. Jahrhunderts, nicht nur in Deutschland. Deutschland war sehr, sehr ausgeprägt, der sozusagen vom Volk her dachte, vom Volkskörper her dachte, der sozusagen auch Metaphern der bis hin zum, wir müssen die dürren Äste abschneiden, ne? Also sozusagen vom Volk her dachte und diejenigen sozusagen, die in dieses Standardrepertoire eben auch durch Erbschäden, aber auch durch Behinderungen passten, eben dann der Tötung anheimstelle. Und das finden wir auf den September 1939, nur so das nächste Zitat, ist die geheime Ermächtigung Hitlers datiert, dass unheilbar Kranken bei kritischer Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. In einer selbst angelegten Statistik waren es 70.000 Menschen. Bis 1945 kamen schätzungsweise 250.000 Euthanasieopfer ums Leben. Das heißt also, das ist der Hintergrund. Und das, glaube ich, diese beiden Ereignisse, also diese sozusagen rassistisch-sozialhygienische Diskussion, die dann im Faschismus in nicht nur ideologisch in der Wissenschaft existierte, übrigens auch in Jena gab es solche Autoren, Rassenhygieniker, Rassentheoretiker, Fachhochschule war davon frei, die gab es noch nicht, aber an der Universität waren diese hier auch sehr präsent. Und dann eben das in der Praxis umzusetzen, nämlich in einen Massenmord an sozusagen Minderwertigen, an geistig Wertlosen, an Personen, die man nicht braucht. Und gerade statt, wir haben das ja hier in den großen psychiatrischen Kliniken, statt Roda, überall gab es Euthanasiemaßnahmen. Und das dürfen wir nicht vergessen, auch die heutige Diskussion um in der Behindertenpolitik, um Spätabtreibung, um Pränataldiagnostik, wird immer, gerade mit Personen, die selber von Behinderung betroffen sind, Eltern von Kindern, die von Behinderung betroffen sind, die sind da sehr sensibel und die spüren sehr genau, wenn solche alten Töne wieder aufkommen und sie kommen regelmäßig wieder auf. Das ist als Hintergrund. Und da gibt es natürlich einen großen Gegenton. Der Gegenton ist diese Geschichte der UN-Behindertenrechtskonvention. Und deshalb habe ich diese SDG nochmal erwähnt, weil hier aus der internationalen Ebene, hier aus der Ebene der Menschenrechte, die ja nicht einfach entstanden sind durch irgendwelche Politikerverhandlungen, sondern sind ja eine Reaktion auf historische Katastrophen. So wie der Völkerbund eine Reaktion auf den Ersten Weltkrieg war, da waren die Vereinten Nationen eine Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg. Und die Deklaration der Menschenrechte ist eben auch eine Deklaration gewesen vor dem Hintergrund des Holocaust, vor dem Hintergrund natürlich des Massenkrieges und des Atomtodes, Hiroshima und Nagasaki, aber eben auch vor dem Hintergrund der Euthanasiepolitik. Also Deutsche Institut für Menschenrechte gibt es dazu genügend Informationen. Ich möchte nur einige Dinge herausgreifen, damit es nochmal klar ist, eine Vorgeschichte, natürlich die UN-Deklaration der Menschenrechte, diverse UN-Pakte, Kinderrechtskonventionen und so weiter. Ich will jetzt nicht alle deutlich machen, aber nur damit es hier noch bewusst ist, ich stelle das später auch alles ins Netz. Das können Sie, also was ich jetzt hier sage, können Sie im Netz nachher nochmal wiedersehen, also auch den Vortrag können Sie dann nochmal hören. Sich selber natürlich nicht sehen, da hätte ich Sie ja vor um Einverständnis fragen müssen. Also, aber deshalb kann man nochmal nachschauen. Dann haben wir natürlich, die Behindertenrechtskonvention war eine ungewöhnliche Entstehung auf Vereinten Nationen, dauerte eine ganze Weile, 2001 ging es los im neuen Jahrtausend und wurde dann 2006 beschlossen. Ist eine der am schnellsten verhandelten Konventionen gewesen und interessanterweise wurden ausdrücklich sehr viele behinderte Menschen und ihre Verbände in den Entstehungsprozess einbezogen. Das hat was zu tun, es gab mal 15 Jahre vor in Peking, eine Weltfrauenkonferenz, also es immer mehr NGOs sind angetreten, sagten, wir wollen uns nicht nur von der Regierung vertreten lassen, wir wollen selber in die Prozesse der Vereinten Nationen einbezogen werden. Und das ist bei der Behindertenrechtskonvention explizit passiert und trug natürlich auch zur Bedeutung in der Behindertenwelt bei. Wirksam werden Deutschland 2007 unterzeichnet worden, 2009 trat sie dann in Kraft. Sie sehen schon, ich habe es auf die Wand geworfen, verschiedene Stationen, bis solche Dokumente dann zum nationalen Recht werden. Das dauert eine Weile, müssen ein bisschen im föderalen System Bundesländer auch alle zustimmen. Jetzt, der Schritt, der jetzt von Bedeutung ist, und das hat dann bei unserem Projekt, ist, dass dann in der Folge davon, in Deutsch 2009 verabschiedet, dann ab 2000, direkt danach, die Frage war, was heißt das für die deutsche Politik, auch vor allem für das Sozialgesetzbuch. Und da wurde dann beschlossen, wurde ein Prozess in Gang gesetzt, der dann mit dem sogenannten Bundesteilhabegesetz 2017, mein Kollege Arno von Böttcher, der bis diesen Sommer hier im Fachbereich lehrte, hat dazu ein sehr schönes Buch geschrieben, was gerade in der zweiten Auflage erscheint, bei Nomos, das neue Teilhaberecht, da habe ich ein Bild herausgenommen. Also ein Prozess, in dem, also ein sogenanntes, fast so eine Art Artikelgesetz, so ein Übergesetz, in dem sehr viele Rechtsvorschriften in anderen Sozialgesetzbüchern geändert werden. Und jetzt nun mit einem großen Schritt, die grobe Richtung ist die, dass sozusagen die Ambulantisierung der Hilfen erfolgen soll. Und es soll eben vor allem, also zu Wohnformen, sondern vom Heim weg hin zur ambulanten Arbeit, und es soll eine Personenzentrierung erfolgen. Nicht die Einrichtung soll gefördert werden, sondern die Person soll gefördert werden. Wenn Sie nicht aus dem Feld kommen, ist Ihnen vermutlich überhaupt nicht klar, was das für Komplikationen bedeutet. Weil man hat sich über Jahrzehnte hinweg auf einem relativ hohen Niveau an Sicherung in Deutschland eingerichtet hat, und jetzt müssen die Träger alle umstellen. Das müssen sie auch. Ja? Und das ist nicht so einfach, und deshalb hat die Aktion Menschenstiftung ein Modellprojekt gemacht. Ich habe jetzt gerade so ein Büchlein durchgegeben, das gibt es aber auch im Internet und umsonst zum Runterladen, man kann es sich auch bestellen. Wie macht man Teilhabe? Das ist der Zwischenbericht unserer Evaluation. Ich mache das mit meinem Team, Frau Wiskirchen und noch zwei andere Kolleginnen sind da, Herr Herbig und Frau Petersen noch dabei. Wir begleiten dieses Projekt, wir machen die Evaluation dieses relativ aufwendigen Projektes der Liga der Wohlfahrtspflege. Jetzt sind Sie aber hier an der Hochschule, vielleicht weiß ich ja nicht genau, was Sie genau hier erführt, aber vielleicht, weil Sie mitbekommen wollen, ja, wie arbeitet eigentlich so eine Hochschule, wie machen wir das? Und da muss ich sagen, ich mache zum Beispiel im letzten Jahr, haben wir eine Tagung hier organisiert, genau zu diesem Thema, da hat das Projekt ja schon begonnen gehabt, habe ich mit meinen Studierenden zusammen eine Tagung organisiert, habe ich bisher jedes Jahr gemacht, so eine sozialpolitische Fachtagung, Bundesteilhabegesetz und Inklusion. Und zum Thema Lobbying für die soziale Arbeit. Also die Frage war nämlich, welche Rolle kann die soziale Arbeit selber übernehmen in dem Feld, um sich an die Seite von Menschen mit Beeinträchtigungen zu stellen? Was muss sie da überhaupt wissen dazu? Was muss sie können? Das war im letzten Sommer eine Tagung, da war auch dann die Ministerin da, die damalige, und sie ist immer noch kommissarische Sozialministerin, Heike Werner, und die verschiedenen Verbandsvertreter waren aus verschiedenen Bereichen, Werkstätten für Behinderte, aus Inklusionsschulen, waren viele Vertreter da, das ist auch online dokumentiert, diese Fachtagen, jemals ein großer Teil davon. Und vor einer Woche, vor zwei Wochen, fand wieder ein Fachtag statt, es war jetzt vor zwei Wochen, am 5.11., das kann man natürlich nicht erkennen, ich will es mal, das ist eigentlich blöd, das überhaupt an die Wand zu werfen, wenn man es nicht erkennen kann, aber wenn Sie dann später ins Netz gehen, im Netz gibt es ja auch da eine Seite dazu, wie macht man Teilhabe, da haben wir dann auch die Vorträge dokumentiert und viele Fotos, waren auch sehr viele Menschen da mit Beeinträchtigungen, manchen sieht man das sofort an, weil sie im Rollstuhl sitzen, bei einigen sieht man es überhaupt nicht an, und das ist das Interessante, also die Frage ist, wo ist die Grenze zwischen Normalität und Behinderung? Wie gehen wir in diesem Projekt vor? Wie macht man sowas wie eine Evaluation? Also dazu muss man erst mal wissen, bevor wir evaluieren können, müssen wir wissen, was wir evaluieren wollen. Und was wir in diesem konkreten Projekt, es ist ein relativ finanziell kleines Projekt für uns, aber drei Jahre, viel Arbeit, wenig Geld. Wir machen es, ein bisschen Idealismus ist manchmal auch dabei, aber ich wollte auch dieses Projekt gerne machen, als ich gefragt worden bin, weil ich das auch methodisch für sehr anspruchsvoll halte. Es ging nämlich um dieses Problem, wie messe ich die Partizipation von Menschen, die sich nicht so leicht artikulieren können oder jeweils auf keinen Fall im Gesamtkontext platzieren können. Und da ist die Frage, ja, was ist überhaupt Partizipation? Ein Kriterium ist mal die Zufriedenheit in Bezug auf das jeweilige Dienstleistungssystem oder zum Beispiel, wenn wir machen eine Befragung an Fachtagen für die Menschen mit Beeinträchtigung, also sind Sie denn zufrieden mit dem jeweiligen Fachtag? Haben Sie verstanden, worum es überhaupt geht? Ja, hat man sich klar ausgedrückt, weil dort zum Beispiel in leichter Sprache gesprochen wird. Das ist nicht so mein Faible, die leichte Sprache, muss ich sagen. Aber bei meinem Vortrag zum Beispiel gab es eine Übersetzung in leichter Sprache. Ja, aber ich muss hinzufügen, meine beiden Vorredner, die eigentlich beide enger mit den Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten, waren noch unverständlicher als ich. Also es ist gar nicht so einfach, wenn Sie in kurzer Zeit was Verdichtetes vermitteln wollen, sich wirklich in einen verständlichen Modus zu begeben. Ist nicht so einfach. Also erste Frage, und dann aber auch die allgemeine Lebenszufriedenheit. Ja, wie will man die messen, die allgemeine Lebenszufriedenheit? Dann eine zweite Frage ist, was eigentlich genau heißt Partizipation? Ist das ein soziales Gefüge, in dem man kommunikativ und materiell eingebettet ist? Oder ist das nicht auch eine individuelle Sache, also in der Beziehung vom Einzelnen zur Gemeinschaft? Also was muss ich eigentlich selber können? Ja? Dann, wer sind eigentlich die Auskunftspersonen oder die Akteure der Evaluation? Sind es die Menschen mit Beeinträchtigungen oder auch ihre Angehörigen und Betreuer, oder sind es die Fachkräfte und die Multiplikatoren und die Politik? Und last but not least, wie lässt sich das Ziel, also wir sprechen heute in der Sozialwissenschaft oft von normativ, also eine Art wertendes Muster, eine Wertrichtung definieren? Da kann man natürlich dann die Stakeholder selber befragen oder bewerten lassen. Man kann natürlich auch gesellschaftliche Standards untersuchen, ja, was natürlich ein sehr viel höherer Aufwand ist, ne, und also so mixed wissenschaftliche Standards in Beziehung setzen. Wir haben das folgendermaßen gemacht, dass wir eine regelmäßige Nutzerbefragung machten in diesem Projekt. Also entsprechende Instrumente mussten entwickelt werden, das ist nicht so einfach alles, ne, die mussten dann in leichte Sprache übersetzt werden. Erst haben wir die Fragebogen zu lang gemacht, das war dann ein Problem, weil wir wollen natürlich, dass die von den Menschen auch mit geistiger Beeinträchtigung auch leicht selber auch mit ausgefüllt werden, dass man sich nicht zu viel erklären muss, weil im Erklären eines Fragebogens dann schon wieder die Bewertungen des Beraters reinfließen. Das ist ja nicht so einfach, objektiv zu erklären. Dann der zweite Punkt, wir machen eine regelmäßige Fachkräfte- und Multiplikatorenbefragung online, die fand im letzten Jahr statt, im Dezember, Januar, jetzt findet sie gerade wieder statt. Dann machen wir Textanalysen mit einer speziellen Textsoftware, MaxQDA, qualitative Inhaltsanalyse, und machen auch jährlichen Evaluationsworkshop, und natürlich beteiligen wir uns an den entsprechenden Quartalstreffen, gehen da mal hin oder auch an den Fachtagen, von denen ich gerade drüben in der Aula unserer Hochschule stattfand. Die primäre Zielgruppe dieses Projektes sind Menschen mit psychischen, geistigen und oder körperlichen Behinderungen und Angehörige und Betreuer. Und sekundäre Zielgruppe sind Fachkräfte und Multiplikatoren und natürlich alle beteiligten Akteure im Rahmen der Eingliederungshilfe in Thüringen. Und das Ziel ist eben die Mitgestaltung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Das zweite Ziel, institutionelle und organisatorische Veränderungen. Letzte untersuchen wir nur ganz am Rande, haben wir die Mittel gar nicht dafür. Das Projekt ist sehr dünn ausgestattet. Was machen wir? Was haben wir für Ergebnisse herausbekommen? Also bei einer Befragung stellen wir fest, dass wir hier Menschen mit Beeinträchtigung machten bei der Online-Befragung nur 13% aus, also wobei wir nur ein kleines Sample, wir haben uns echt Mühe gegeben, die Verbände auch. Wir hatten gerade einen Rücklauf von 69 Personen. Trotz intensiver Bemühungen ist es nicht so einfach, Online-Erhebungen zu machen. Also Sie kriegen vielleicht auch ab und zu Fragebogen, es gibt eine hohe Aversion dagegen. Eigentlich mittlerweile sind Pencil-Fragebogen, also die ausgefüllt werden müssen, noch schlechter. Also es ist nicht so einfach, in der Zeit einer Wissensgesellschaft Leute zu motivieren, sich an Befragungen zu beteiligen. Aber immerhin, also der überwiegende Teil war auch gedacht, Multiplikatoren, Fachkräfte, aber eben auch einige Personen mit Beeinträchtigungen, die zum Teil selber übrigens auch Multiplikatoren sind. Es gibt ja auch Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich als Heimbeiräte, die in Behindertenbeiräten selber aktiv sind oder in Fachverbänden aktiv sind. Dann haben wir die Leute gefragt, also wie stehen sie eigentlich zum Projekt? Also ein kleiner Teil, 10%, waren selber Gestalterinnen des Projekts, ein Viertel waren Teil des Projekts, aber zwei Drittel der Leute kannten, haben sich zwar beschäftigt mit dem Projekt, aber oder kennen es kaum, aber sind nicht wirklich eingebunden in dieses Projekt. Also wir haben schon eine Menge auch im Umfeld erreicht. Ich will nur zwei Ergebnisse erwähnen. Also das kann man jetzt nicht so richtig perfekt erkennen, aber die im Buch finden Sie es genauer, da steht, habe ich es herausgeholt. Die Frage war zum Beispiel, sehen Sie Bedürfnisse, Rechte und Wünsche von Menschen mit Beeinträchtigung politisch gut vertreten? Und interessanterweise ist es natürlich so, dass Personen, die selber zu den Gestalter des Projektes gehören, vor allem auf Landesebene, das ist natürlich auch ein Landesprojekt, darf man nicht ganz vergessen, das wird zwar aus Bundesmitteln Aktion Menschentum finanziert, aber sehr stark sind drei Modelleinrichtungen des Landes, das ist die Liga der Wohlfahrtspflege, die haben das Gefühl, dass da eine Resonanz existiert. Also ob die jetzt, also sind sehr optimistisch, dass die ja, aber so sehr optimistisch gesehen werden Personen, die sozusagen mit dem Projekt sich beschäftigt haben, aber nicht involviert sind im engeren Sinn, das schon sehr viel skeptischer sehen. Also insgesamt muss man sagen, vor allem auf Bundesebene sehen es Leute, die Teil des Projekts sind, sind da durchaus realistisch und nicht die gestalteten Teil des Projektes sind, dass auf Bundesebene noch äußerst viel zu tun ist. vielleicht noch ein weiteres Ergebnis. Nach Beendigung des Ambulantisierungsprozesses, also wenn diese Einrichtungen ambulantisiert worden sind, gibt es für Menschen mit Beeinträchtigung ausreichend Möglichkeiten, ihre persönlichen Vorstellungen eines gelingenden Lebens zu realisieren. Und da kann man auch sehen, dass da eigentlich die Vorstellung, also ein klares Ja, doch sehr selten ist. Also hier bei Personen, die sich damit beschäftigt hatten, 0%, Teil des Projekts 17%, Gestalterin immerhin 14%, die sagen klar Ja dazu. Aber viel größerer Teil weiß es gar nicht oder ist sozusagen eher teils, also eher nein, also ganz negativ sind bei den Leuten, die das Projekt gar nicht kennen, erstaunlich viele, muss man sagen. Aber die Leute im Projekt sehen durchaus, dass da eine politische Bewegung da ist, eine politische Motivation in Richtung Teilhabe existiert. Wir haben im Moment gerade eine Online-Erhebung laufen. Wenn Sie jetzt, die Sie hier sitzen, zufälligerweise irgendwo involviert sind, bitte beteiligen Sie sich. Ich werbe auch wirklich dafür, dass wir ein bisschen breitere Basis bekommen, weil Evaluation, damit erschließe ich schon meinen Vortrag, weil die Zeit ist gleich um. Evaluation bedeutet natürlich, dass wir herausfinden müssen, erstens, wie die Leute, die im engeren Sinn ein Projekt sehen und wie die im Fall dieses komplexe Projekt Teilhabe sehen, wie diese Personen dazu stehen. Aber wir wollen natürlich auch Interessierte, die eine gewisse Neugier haben dem gegenüber, die wollen wir auch gewinnen, sodass wir sozusagen also ein etwas breiteres Bild zum Thema Teilhabe in der Gesellschaft bekommen. So, jetzt bin ich schon fertig. Die halbe Stunde ist schnell umgegangen. Ich höre jetzt hiermit auf, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für eine kurze Diskussion gerne zur Verfügung. Danke vielmals.